Das gilt uns, wenn wir uns hier versammeln, dass wir eine Zuflucht und eine Burg haben, in der wir sicher sein können in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Ich will Sie grüßen zu unserem Gottesdienst mit dem Wort, der in euch angefangen hat, das gute Werk. Der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Wir wollen miteinander das Lied singen, Allmorgen ist ganz frisch und neu, 336, die Verse 1 bis 4. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir freuen uns an diesem Morgen, an all der Schönheit der herbstlichen Welt, an dem strahlenden Sonnenschein und an deiner Liebe, die uns jetzt allen wieder gilt. Wir wollen in dein Licht treten. Und wenn wir vor dir sind, dann wird uns erst wieder bewusst, wie weit wir oft von dir weggelaufen sind. Und es bedrückt uns, wie viele Entscheidungen wir auch ohne dich gefällt haben und wieder dein Wort. Und da möchten wir dich herzlich bitten, richte heute unser Leben so neu aus nach deinen großen göttlichen Geboten. Hilf uns in den Gehorsam hinein. Und gib uns das Verständnis, dass wir begreifen, was du willst, was dein Wort an uns ist. Hab ganz herzlichen Dank, dass du jeden von uns heute ansprechen willst. Und du hörst jetzt auch, was wir dir in der Stille sagen. Wir beten weiter in der Stille. Du, Herr, bist nahe allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Matthäus 15 steht unsere Schriftlesung, Matthäus 15, Vers 10 bis 20. Da spricht Jesus, wie das Böse tief in unserem Wesen verwurzelt ist. Matthäus 15, Vers 10. Und Jesus rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen: Hört zu und begreift's. Was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein. Sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Wir meinen natürlich auch immer wieder, dass das Böse von außen, aus der Gesellschaft, durch das, was wir lesen und hören, in uns kommt, in unsere reinen Herzen. Jesus sagt es umgekehrt. Da traten seine Jünger zu ihm und fragten: Weißt du auch, dass die Pharisäer an dem Wort Anstoß nahmen, als sie es hörten? Aber Jesus antwortete und sprach: Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Deute uns dies Gleichnis. Und Jesus sprach zu ihnen: Seid denn ihr noch immer unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Wir singen nun das Lied: Herr, habe Acht auf mich. Das hat so eine schöne Melodie. Wenn es jemand von Ihnen nicht kann, singen Sie einfach mit. Sie werden sie schnell lernen. Und da wird beschrieben, wie uns Gott erst frei machen muss von all diesen falschen Begierden unseres Herzens. 524, wir singen die Verse 1 bis 7.
Thank you.
Unser Predigttext steht im Römerbrief Kapitel 7 von Vers 14 bis Vers 25. Sie wissen, dass ich immer wieder gerne auch von den Predigtreihen abweiche. Das hat verschiedene Gründe. Einmal dies, dass sie auch immer wieder im Rhythmus von 6 Jahren wiederkehren und die Bibel ist viel reichhaltiger, als dass wir immer nur in ein paar Jahren wieder über dieselben Schriftabschnitte predigen würden. Ein anderer Grund ist, dass ich Ihnen gern auch den Trost des Evangeliums verkündige. Viele von Ihnen sind heute hergekommen und die Flamme des Glaubens, die glimmt nur noch. Und Sie brauchen den Zuspruch Gottes, die Ermutigung. Wir haben nun in diesem Monat eine Reihe von Schriftabschnitten gehabt, über die wir sonst kaum gepredigt hätten, über das Christenauftrag in Staat und Öffentlichkeit, sein Leben und sein Dienst in der Welt. Und heute diesen Abschnitt, den wir uns auch nie gesucht hätten und der doch so wichtig ist, weil wir als Christen in einem ungeheuren Kampf stehen, wie das Lied gerade uns ja gezeigt hat. Ein Leben als Christ ist von Versuchungen und Kämpfen bedroht. Und jetzt lesen wir das, was Paulus dazu sagt. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Der heilige Gotteswille ist geistlich. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wir müssen wissen, was das immer in der Bibel bedeutet, Fleisch. Das ist nicht eine Abwertung gewisser Partien unseres Körpers, sondern mit Fleisch meint der Paulus alles, was zu dieser Welt gehört. Dazu gehört auch ihr Gemüt und ihr Herz und ihre Gedanken und ihre Sinne. All das, was eben diesseitig ist. Da wohnt nichts Gutes, auch in meinen Gedanken, in meinen Fantasien, in meinem Herz. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt, denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Herr, hilf uns zum Verstehen. Amen. Wir leben heute in einer modernen Zeit. Was ist das Kennzeichen der Moderne? Am besten kann man das vielleicht erkennen an der Architektur, diese großen Betonbauten mit ihren geraden Linien, klar strukturiert, übersichtlich, fest verankert im Boden, das ist der Ausdruck unserer Zeit. Und so sollte auch unser Denken sein. Klar, ohne viele Schnörkel, übersichtlich. Das biblische Denken ist aber ganz anders. Und ich glaube auch, Ihr Leben, Da ist nicht alles klar und eindeutig strukturiert. Das ist nicht so, dass man alles überblicken kann und sagen kann, so von mit einem Blick habe ich das zum Sehen, zum Begreifen, sondern in unserem Leben, da gibt es unheimlich viele Widersprüche. Und heute Morgen, da mutet uns Paulus zu, dass wir einen Blick tun in sein Innerstes hinein. Wir wundern uns, dass er uns überhaupt so offen das sehen lässt. Wir würden sagen, das würde ich kaum wagen, einem in der Beichte anzuvertrauen, wie es wirklich in mir aussieht. Ich bin zerrissen in einen schrecklichen Widerspruch. Ich wollte so gerne das Gute tun. Ich wollte ein Mensch sein, der anderen Freude macht. Ich möchte Liebe weitergeben. Und kaum beginne ich am frühen Morgen mit meinen Taten, dann misslingt das alles. Und das misslingt nicht nur, weil da Widerstände außerhalb sind, die bösen Menschen, die mir begegnen, von denen redet er jetzt gar nicht, sondern in mir sind Widerstände. Da kommen in mir Mächte hoch, die mich bremsen und lähmen. Und wenn man diesen Abschnitt liest und begreift, was hier ein Mensch von sich erzählt, dann muss man sagen, ich hätte gar nicht den Mut, das so offen auszubreiten. Aber das gibt uns heute Morgen die Freiheit, jetzt auch über uns ein wenig nachzudenken und sagen, wie ist denn das bei dir? Wir haben so viel gut gemeinte Pläne, so viel schöne Absichten von dem, was wir noch tun wollen, aber was können wir denn verwirklichen? In unserem Leben haben wir oft genug uns Vorsätze gemacht und haben es uns fest vorgenommen, so ab heute soll es bei uns anders sein. Und in kürzester Zeit habe ich gemerkt, dass ich, das gar nicht tun kann, was ich will. Ich bin unendlich schwach und kann meine Absichten und meine Pläne und meine Vorsätze gar nicht ausführen und gar nicht zu Ende bringen. Viele Bibelausleger haben an dieser Stelle gesagt, Paulus spricht hier von der Zeit, bevor er Christ war, bevor er zum Glauben an Jesus kam. Das war vor seiner Bekehrung. Bevor er ein neuer Mensch wurde. Das ist der typische Zustand eines unerlösten Menschen. So ist ein Mensch von Natur aus. Er hat Pläne, aber er kann sie nicht verwirklichen. Das ist ein großer Streit bei den Auslegern. Und ich möchte Sie heute hineinnehmen in diese Diskussion, weil ich es für typisch ansehe, dass wir solch einen Streit in der Bibelauslegung führen. Wissen wir denn wirklich nicht mehr, dass gerade Christen darunter leiden? Und es ist sogar so, dass die Ungläubigen, die Jesus nicht kennen, solche Gedanken überhaupt nie verstehen. Das, was wir heute Morgen verhandeln, ist ein Wort für Leute, die mit ganzem Ernst Jesus nachfolgen wollen, die Jesus über alles lieben. Und ich kann es Ihnen auch erklären, warum das wirklich nur Paulus von seinem Christenleben her gemeint haben kann. Er sagt ja, ich habe Lust nach dem Gesetz Gottes, nach dem inwendigen Menschen. Seit seiner Bekehrung war das in ihm wirklich der Wunsch, ich möchte Jesus dienen von innen heraus. Und das Gesetz Gottes war ihm in den Sinn geschrieben und in sein Herz. Und jetzt von innen heraus will er Gott dienen. Jetzt müssen wir ganz genau darauf aufpassen, dass wir heute Morgen den springenden Punkt bekommen für uns als gläubige Leute, für uns als Leute, die Jesus dienen wollen, ist dies geschrieben. Und da spiegelt sich eine große Not, die wir alle heimlich mit uns herumtragen.
Und ich merke das oft in Gesprächen, die wir führen, in der Seelsorge, wie manche kaum wagen, das zu sagen, wenn sie dann plötzlich unter Tränen bekennen und sagen, jetzt bin ich schon so lang im Glauben und immer noch habe ich mit Versuchungen zu kämpfen und immer noch bin ich so schwach. Und sie wagen es gar nicht auszusprechen, weil sie meinen, es müsste irgendetwas falsch sein. Woher kommt denn das nur, dass ich das nicht kann? Es ist wichtig, dass wir das heute Morgen begreifen, und ich will heute Ihnen nur einen Punkt sagen, diesen einen Punkt. Ich kann ihn gar nicht untergliedern. Dass Christen von Natur aus schwache Leute sind und das auch bleiben. Und wir tragen schwer an unserer Art. Da kann der eine sich erheben über den anderen und sagen, schau mal an, in welche Sünde der wieder zurückgefallen ist. Du kannst dich leicht erheben, weil deine Natur und deine Art ganz andere Sünden hat. Der eine ist mehr von seinem heißen Blut verführt und der andere von seiner Eitelkeit und von seinem Hochmut und der dritte von seinem Egoismus und der vierte von seinem verletzenden Reden, mit dem er den anderen immer wehtut. Und dann gibt es Süchte in unserem Leben und Begierden, die wir nicht zähmen können. Und auch im Leben der Christen. Das, was Paulus hier sagt, sagt er von Christen. Von Christen, in denen überhaupt erst ein Empfinden dafür da ist, was Gott mit seinem Gesetz bei uns will, was der heilige Gotteswille ist. Es ist sogar so, dass erst mit unserer Bekehrung das richtig anfängt, dieser furchtbare Kampf, der da in unserem Innersten tobt. Kaum kommen wir zum Glauben an Jesus, dann spüren wir erst, wie wir eigentlich ganz andere Menschen sein sollten, nach dem Ebenbild Gottes gestaltet. Wir sollten doch Liebe haben, so wie Gottes Vater Liebe. Unser Herz sollte rein sein, wie das Herz Jesu. Wir sollten selbstlos sein, so wie Jesus selbstlos war. Und dann spüren wir, wie die alte Art uns immer anhängt. Und je älter man wird in der Nachfolge Jesu, umso mehr leidet man darunter. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Ich sehe, dass da in mir eine ganz andere Art bestimmend ist, die mich sogar davon abhält. Und ich kann das dauernd erfahren, wie auch in mir, in meinem Leben als Jesus-Jünger, die Sünde wohnt. Und wenn einer von uns meint, er sei darüber erhaben, er hätte das vielleicht schon hinter sich, dann wird doch ganz schreckliche, notvolle Erfahrungen machen müssen. Wie er erst recht in Stolpern kommt mit seinem ganzen Glaubensleben. Wenn er nicht ganz natürlich dabei bleibt und diese Gefahr vor Augen hat und sieht, wie blamabel das ist mit seinem Leben, ich bleibe darin immer wieder hineingebunden in diese ganze Not. Da schreibt Paulus hier im Römerbrief. Das ist ja ein Empfehlungsschreiben an die Gemeinde in Rom. Und wir müssen uns immer wieder diesen glänzenden Rahmen der Weltstadt Rom vor Augen halten. Dort, wo diese Triumphbögen errichtet wurden, wo man die Siege feierte und so stolz war, die Weltherrschaft errungen zu haben, wo die Adligen Roms, die Senatoren und die ganzen Adligen so stolz waren über die Leistungen des Menschengeschlechtes. Da möchte Paulus das Evangelium bringen und sagen, dass wir Menschen das schwächste Stück in der Welt sind, in der Natur. Der Mensch ist nicht groß, sondern dort liegt der Schaden, der uns so niederdrückt und belastet. In dieser Welt ist ein großer Jammer und ein Schade, dass ich Gottes Willen nicht tun kann, dass ich ungehorsam bin. Es hat mich lang bedrückt in der Vorbereitung zu dieser Predigt, ob ich das Ihnen heute klar machen kann, wo wir in einer Zeit leben, in der wir fortwährend die Schäden der Gesellschaft beklagen, dauernd davon reden, wie Politiker versagen und wie Verantwortliche in der Wirtschaft und in der Führung unseres Volkes, in der Kultur nicht die richtigen Leistungen bringen, dass die Bibel ganz anders sagt, der Schaden dieser Welt kommt von uns her, weil wir Gott nicht dienen können. Und diese Not auch in einem Christenleben offenkundig ist. Ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Ich bin so mit meinem ganzen Wesen daran hingebunden, an diesen gottlosen Willen. Ich bin an das Böse so verkettet, ich kann mich gar nicht davon lösen. Ich bin wie einer, der immer hinter sich die Ketten herschleppt. Unsere schwäbischen Stundenleute, die haben das früher in einer einprägsamen Weise gesagt. Und einer dieser Väter der Stundenbewegung hat gesagt, wir sind nicht bloß lackierte Sünder, so außen hin, sondern sündig durch und durch. Wir brauchen uns nicht erheben über andere Menschen, sondern seitdem wir Jesus kennen, sollten wir nur immer besser wissen, wie das bis in die letzten Räume unseres Denkens und Wünschens und Fühlens hineingeht, dass wir von der Sünde geprägt sind und ich kann gar nichts dagegen tun. Ich möchte das alles heute nicht als eine theoretische Darlegung Ihnen bringen, sondern ich weiß, wie Sie alle doch an dieser Stelle auch in Ihrem Glauben sehr gelähmt sind, wie Ihr Gewissen oft aufgewühlt ist. Sie alle haben ja solche ganzen Bereiche in Ihrem Leben, die Sie niederdrücken. Und das lähmt Ihnen auch die Freude. Sie können gar nicht in Ihrem Christenleben fröhlich weitergehen, weil Sie immer wieder erinnert werden an alte Versäumnisse. Da kommt die alte Schuld wieder hoch. Und wenn dann in Ihrem Leben Schweres geschieht, dann sagen Sie, ist das nicht doch das Heimzahlen Gottes für meine Sünde? Es ist ja so schwer, dass uns gerade diese Belastungen, unser Verhaftetsein in die Sünde dann erst bewusst wird, wenn wir etwa krank werden. Oder wenn Schweres passiert, dann sagen wir, ja, ist das jetzt vielleicht doch die Folge? Und wenn uns dann einer Trost zusprechen will, dann sagen wir, der Trost gilt mir doch gar nicht. Jesus kann mich doch gar nicht lieben, wo ich doch immer wieder in diese alten Schwächen zurückfalle und wo ich ihm so viel Unehre bereite. Das sollte hier in unseren Gottesdiensten verhandelt werden. Wie können wir unser geängstetes Gewissen wieder trösten? Und wenn wir am kommenden Sonntag Reformationsfest haben, oder morgen, dem Datum nach, dann ist das für uns ja keine erledigte Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Sondern das wird alle Leute bewegen und umtreiben, die wirklich Gott dienen wollen von Herzen und mit ganzer Leidenschaft und mit ganzer Hingabe. Wie kriege ich einen gnädigen Gott, wo ich ihm doch so viel Unehre bereite, wo ich doch so ungehorsam bin? Es wäre ja furchtbar, Sie würden sagen, mein Christenleben, das ist schön und das ist fehlerlos und das kann jeder anschauen. Das wäre ja die schlimmste Heuchelei. Wir leiden doch darunter, wie wir auch im besten Leben so viel versagt haben. Wir wollen doch nicht in die Heuchelei der Welt fallen. Dort feiert man, wenn zwei Grauwale gerettet werden. Und fragt nicht, was aus Wahlen sonst noch wird. Wir haben doch eine gute Tat getan. Sind denn unsere Taten, die wir tun, auf die wir oft so stolz blicken, unsere Taten der Liebe und der Nettigkeit und des Guten, sind die nicht oft nur so Taten, in denen wir uns sonnen wollen? Aber das deckt doch unser Leben gar nicht ab. Was können wir denn tun, dass das geängstete Gewissen zum Frieden kommt? Zuerst mag es uns ein Trost sein, dass auch Jesus, als er Fleisch wurde, Versuchungen erlitt, doch ohne Sünde. Man kann Versuchungen überwinden. Das heißt, nein, wir können nicht überwinden. Jesus kann. Er ist der Einzige, der nicht in die Sünde gerissen wurde. Du darfst aufblicken zu Jesus. Und für uns gibt es einen Grund, auch in den Stunden der Anfechtung und der Versuchung, dass wir festbleiben können, weil wir sagen, du, Jesus, hast gesiegt. Ich möchte noch einmal an dieses schöne Kapitel erinnern, Hebräer 5, aus dem ich schon am letzten Sonntag zitiert habe, wo es von Jesus auch wieder heißt, er hat Gehorsam gelernt, darum ist er der Urheber des Heils geworden, auch wenn er versucht wurde von allen Seiten, aber er fiel nicht in die Sünde. Jesus ist für uns der Urheber unseres Glaubens. Und das ist der Grund, warum wir immer von Jesus reden und nicht von uns. Ich kann aus meinem schrecklichen Dilemma dieser Zerrissenheit meines Innersten, meines Wesens, auch in meinem Christenleben, immer mich nur zu Jesus hinflüchten und sagen, du bist doch der, der siegt über die Versuchungen. Und wenn wir auch in unserem Leben immer wieder spüren, wie die Sünde uns rüberziehen will, je nachdem, was sich bei Ihnen regt, ob das Ihre Fantasie ist, ob das unreine Gedanken sind, ob das Hochmut und Geiz ist oder Habsucht oder was das ist, dann blicken Sie auf Jesus und sagen, er hat gesiegt. Ich brauche nicht, mich hineinreißen zu lassen in die Sünde, sondern ich darf mich freuen, dass ich siegen darf. Oder im ersten Petrusbrief ist noch einmal an Jesus erinnert und gesagt, er hat uns ja ein Vorbild gelassen, dass wir sollten nachfolgen seinen Fußstapfen, der nicht widerstand, als er gescholten war. Jesus hat auch ein Fleisch gehabt wie ich. Ich habe eine aufbrausende Art, die schnell reagiert und es dem anderen zurückgibt. Wie war das bei Jesus? Als ihm die Dornenkrone in die Stirn drückten. Er schalt nicht wieder. Herr Jesus, präge deine Art in meine Fleischesart ein. Das ist jetzt der Wunsch der Christen. Jesus, ich will dich immer mehr kennenlernen. Das soll uns bewegen. Wie wird in meinem Wort und Werk und Wesen immer mehr Jesus und sonst nichts zu lesen sein? Der nicht drohte, als er litt. Jesus hat an seinem Fleisch das gezeigt, dass er siegen kann. Und ich darf siegen in Jesu Namen. Wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes oder wie es jetzt heißt? Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Wie werde ich ein neuer Mensch? Ich danke Gott durch Jesus. Ich danke Gott durch Jesus. Du sollst in meinem Leben das Sagen haben. Ich will mit Jesus leben. Keine Minute ohne Jesus. Ich war vor 2 Wochen in Hamburg zu Vorträgen bei einer Glaubenskonferenz und da blieb morgens noch etwas Zeit und ich ging in der Fußgängerzone spazieren. Und wie ich da vorbeigehe und die Läden gerade aufmachen, denke ich, na nu, da rennt ein Mann mit schnellem Schritt durch die Fußgängerzone und eine Frau rennt ihm hinterdrein. Ich denke, die tragen aber temperamentvoll ihre Ehezwistigkeiten in Hamburg aus. Und die Frau, die schreit dann hinterdrein, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das hier auf der Kanzel sagen darf, aber wir sind ja in Württemberg, da geht es noch eher als in Hamburg, die schreit, du Sau, du Sau. Und dachte, was ist jetzt los? Und dann sehe ich es, dann lässt der Mann ein Pullover fallen. Und die Verkäuferin hebt ihn auf, die war vom Benetton und trägt den zurück. Das war ein Ladendieb. Ich habe zu schlecht geschaltet, sonst wäre ich natürlich gleich in den Weg gesprungen und hätte die Kriminalitätsrate in Hamburg zu einer höheren Aufklärung gebracht. Aber dann habe ich erst gemerkt, was los war. In dem Pullover war dieses Etikett da drin, das da den Summer auslöst an der Türe. Sie wissen doch, wenn man da durch die Schranke durchläuft, dann kommt der Summer. Und da war also eine beherzte Verkäuferin, die offenbar sportlich geschult war. Und wie die den Summer hörte, dem Mann nach und so, die hätte ihn fast bekommen, bis der den Pullover fallen ließ. Und das ist mir zum Bild geworden. Jetzt müssen Sie umschalten, was ich damit sagen will. Aber in dem drastischen Beispiel sollen Sie es merken. Ich mag ein elender Mensch sein mit unheimlich viel Sünden und Fehlern. Aber an mir muss das Etikett dran sein. Das Eigentumsetikett Jesu. Und wenn mich dann wieder eine Versuchung reißen will und mich irgendwo mitnehmen will, dann muss ein Summer tönen und dann muss Jesus mich halten. Dass ich in meinem Glauben durchhalte und Jesus keine Schande mache, das liegt an ihm. Er muss mich bewahren. Er allein kann mich halten. Das ist meine Zuversicht. Und darum ruht unser Vertrauen ganz auf ihm, auf Jesus allein. Ich, elender Mensch, wer wird mich erretten vom Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus. Wir haben keine andere Zuversicht als die eine, aber die lässt uns fröhlich auftrumpfen. Ich war ein kleiner Junge, als meine Großmutter ihren 80. Geburtstag feierte. Vergesse das nicht, ein rauschendes Fest, das wir miteinander feierten. Sie hatte über 40 Enkel. Und da kamen sie alle zusammen und wir haben uns überlegt, wie man diese Großmutter richtig ehren kann. Sie war eine großartige Frau. Eine unendliche Liebe. Nie ein Wort des Schimpfens kam über ihre Lippen. Die Güte in Person. Und in den Sommerferien hat sie uns in ihrem kleinen Häuslein aufgenommen. Und selbst in den Tagen, als es nichts zu essen gab, überschüttet mit Gutem. Und an diesem Tag wurde viel gesprochen von der Liebe dieser Oma und all dem Guten, das sie getan hat. Und als dann das Fest zu Ende war, hat man sie gefragt, jetzt durfte sie sich noch ein Lied wünschen. Was wird sie sich auch wünschen? Nun danket alle Gott, lobe den Herrn, den mächtigen König, der Herrn, das passt ja alles. Sie hat sich gewünscht, es ist ein Born, draus heilges Blut für arme Sünder quillt. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Ich habe als Junge nicht verstehen können, dass diese Großmutter das braucht. Aber je mehr sie Fortschritte machen in der Heiligung, umso tiefer sehen sie ihre Sünde. Umso mehr brauchen sie Vergebung Jesu und seine Erlösung. Und ich will es noch einmal, und ich will jetzt einfach ein paar Geschichten erzählen, dass Sie es am Ende fassen können. Und dass Ihr Gewissen getröstet wird. Mit den Worten wieder von 2-Stunden-Leuten sagen, die uns das am besten erklären können. Sie waren drüben in Korntal, und da haben Sie es auch versucht, einigen Christen klarzumachen, die jetzt beunruhigt waren über ihr Versagen. In meinem Leben gibt's doch so viel Schlechtes. Auch der Christenehen sind nicht perfekt. Und sie machen so viele Fehler, auch schon in der Familie und der Erziehung. Dann hat einer dieser Stundenleute drüben in Korntal so erklärt und gesagt, das ist wie wenn man einen Handel macht, einen Kaufvertrag. Da wird der Kaufvertrag unterzeichnet und wenn nachher der eine kommt und sagt, ich will nimmer, dann sagt der andere, na gilt doch. Dann muss man den Handel ausführen. Wer einmal zu Jesus Ja gesagt hat, der darf wissen, dass Jesus auch für ihn sorgt und den Handel zu Ende bringt, auch wenn es in unserem Leben noch Versagen und Untreue gibt. Das soll uns nicht lässig und säumig machen, sondern im Gegenteil, das soll uns nur anspornen, noch mehr Gutes zu tun. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Ich bin so froh, dass Jesus uns nicht loslässt. Und ich bin in meinem Glauben gewiss, dass nichts mich von Jesus scheiden kann, weil er mich erhält im Glauben. Auch wenn ich immer wieder Versuchungen erleide und in Tiefen falle. Und dann soll dies heute in diesem Sonntag zu allen gesprochen sein, die durch schwere Nöte und Anfechtungen gehen, die immer wieder erinnert werden an alte Versäumnisse und an Schuld. Du darfst das jetzt niederlegen unter dem Kreuz Jesu und vollen Frieden haben und darfst sagen, ich bin gewiss, dass der Auch der das gute Werk bei mir angefangen hat, es vollführen wird bis an den Tag Jesu Christi. Er hat sein Etikett bei mir angebracht, ich möchte ein Eigentum Jesu sein. Es beschäftigt viel heute, ob sie nicht sonst noch etwas tun können. Es ist eine Unruhe ausgebrochen, wie man denn zur Gewissheit kommt im Glauben. Ob man nicht doch irgendwo anders hin sollte, vielleicht in eine neue Gemeinschaft. Ob es nicht eine bestimmte Form vielleicht gibt, wie eine neue Handauflegung, die uns doch mehr Stabilität im Glauben verheißt. Dass uns auch das Bleiben des Geistes Gottes fester zugesprochen werden kann, das geht nicht. Weil der Heilige Geist so zart ist, dass er uns auch verlässt, wenn wir sündigen. Ich kann nur eins sagen, die Gnade Jesu, die ich im Glauben fasse, ist der einzige Trost und der einzige Halt im Glauben. Und der festeste Halt, der kann nicht wanken. Weil das für Sünder und Versager gilt, im Leben und im Sterben. Gott aber sei Dank, dass er uns Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Sieg auch über alle Schwachheit des Fleisches, auch über alle Sünde. Sieg zum neuen Leben. Amen. Und nun singen wir ein Lied, in dem diese Kämpfe und diese Spannungen noch einmal genannt werden. 262, die Verse 6, 8 und 10. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir beugen uns darunter, dass so viele, die dir einmal nachgefolgt sind, sich haben losreißen lassen und sind Wege gegangen fern von dir. Und auch wir stehen oft vor dem Scheideweg, dir ungehorsam zu werden. Da musst du Herz und Sinne bewahren, dass wir dich nicht verlieren. Und wir können dich nur bitten, dass du dein Eigentumszeichen tief bei uns anbringst, so fest, dass uns nichts und niemand von deiner Liebe trennen kann.
Herr, wir leiden auch an unserer Untreue, an so viel Versagen, an so viel Ungerechtigkeit in unserem Leben. Und wir können das jetzt nur in dein Licht bringen und dich bitten, dass du auslöschst und vergibst, dass du heilst und zurechtbringst. Und dann musst du in unserem Leben die Mitte sein. Wir wollen auf dich schauen und dir vertrauen und dir danken, dass du in uns das neue Werk tun willst. Uns bewegt das auch im Blick auf die Aufgaben, die wir in dieser Welt haben. Du sendest uns hinein, auch wieder in unsere Familien, in unsere Berufsaufgaben, in so viele Verpflichtungen, die wir haben. Wir können nur mit deiner Gegenwart rechnen. Gib uns die richtigen Gedanken. Gib uns die richtigen Entscheidungen. Und gib uns auch zum Wollen das Vollbringen. Wir wollen dich auch um eine Erneuerung deiner Christenheit bitten. In unserer Gemeinde und überall in der Welt, gib du, dass alle, die nach deinem Namen genannt sind, dir auch die Herrschaft überlassen. Und wir wollten so gerne, dass viele Menschen um uns her, die selbst zerrissen sind, die etwas spüren von der Unvollkommenheit ihres Lebens, von dem Versäumnis, von dem Schuldigwerden, dass wir ihnen sagen können, dass du allen Schaden gut machst und dass du für Sünder und Versager gestorben bist. Gib doch, dass dein Evangelium in diesen Tagen noch viele zum Glauben an dich führe. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch ein Lied singen, die Zeit lässt es noch zu und ich habe es mit der Frau Rieker ausgemacht. Das Lied, das Lieblingslied von Ludwig Hofacker war und das eigentlich jetzt an diese Predigt hinten hingehört. Wenn ich an mir selbst verzage, tröstet mich noch Gottes Macht. Hofacker, ein Mann, der an sich selbst verzagt war. 547 alle drei Verse. Ein Lied von Philipp Friedrich Hiller, das Hofacker auch so oft singen ließ. 547.
Thank you.
darf wieder bitten, die den Notizenzettel noch nicht haben, den orangenen Zettel, den müssen alle haben, die nicht im Besitz sind, weil alles Wichtige draufsteht. Nicht draufstehen tut, dass am Dienstag keine Bibelstunde ist, wegen des Feiertages. Mittwoch ist unser Watzach, das steht auf dem Notizenzettel. Ich möchte an dieser Stelle auch Frau Faul einmal ganz besonders danken, dass sie nun zum 20. Mal das ausrichtet in unserer Gemeinde und so viel Liebe und so viel Zeit investiert mit ihren Mitarbeiterinnen. Aber Frau Faul ist der Kopf und der Planer und der Motor. Ganz herzlichen Dank. Frau Faul hat nochmal gebeten, ich soll doch hier nochmal sagen, dass wir sehr dankbar sind für alle, die einen Kuchen noch zur Verfügung stellen können. Ein Kuchen, wenn man den am Vortag oder am Morgen dann abgibt, das ist eine große Hilfe. Vielen Dank. Dienst am Mittwoch ist Batza ab 10.30 Uhr. Am nächsten Sonntag, da haben wir nach dem ersten Gottesdienst im unteren Saal drüben auch etwas eingeschoben. Frau Schüller war ja in der Karibik, hat hier einige Projekte von Hilfe für Brüder besucht und hat teilgenommen an einer Konferenz der Evangelischen Allianz, tief eindrucksvoll, wie dort auf Jamaika und Trinidad, da gehören auch Suriname und Guyana dazu, die evangelischen Christen missionarisch aktiv sein wollen. Das ist nach dem ersten Gottesdienst, also kein Mittagessen verbunden, sondern nur anschließend an den ersten Gottesdienst, so eine halbe, dreiviertel Stunde. Sie müssen es nur einplanen, darum sage ich es Ihnen heute schon, erst am nächsten Sonntag.